Während zwei Drittel der Studio-Blog-Geldbesetzung im Urlaub weilten, ackerte sich Tobias Feuerhahn die Finger wund und plauderte sich den Schnabel krumm. Jetzt ist die Originalbesetzung zurück. Viel Spaß in der Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studio Blau Gelb. Und da ich letzte Woche ja mit Sicherheit für einige tränende Augen gesorgt habe, als ich hier anmoderiert habe, dass Lars und Leo weg sind, gibt's natürlich heute die Entwarnung. Ich habe es letzte Woche schon wieder ein bisschen eingefangen, damit die Leute nicht durchdrehen. Herr Hartmann ist aus dem Urlaub wieder da. Der feine Herr, ich begrüße dich. Hattest du denn eine schöne Zeit?
Toll, sehr schön. Danke für diese wunderbare Einleitung. Ich freue mich gleich wieder doppelt hier zu sein.
Ja. Schon dreimal gelogen.
In einem Satz?
In einem Satz.
Zweieinhalb Sätze, zweieinhalb Mal gelogen. Ja, doch, war schön. Also nicht arbeiten zu müssen, ist ja auch manchmal ganz nett. Haben wir uns ein bisschen die Zeit am Mittelmeer rundherum vertrieben. Bisschen angeschaut, was da so abgeht. Eintracht und Fußball-Detox gemacht und jetzt ist eigentlich wieder Zeit für Fußball. Also ich habe schon wieder ein bisschen Bock.
Das heißt, du bist jetzt entschlackt und hast jetzt aber, es darf jetzt weitergehen.
Mental entschlackt, körperlich komplett vollgesaugt. Vollgesaugt mit aller möglichen Scheiße, die es zu essen gibt. Also überhaupt auf gar nichts geachtet. Und ja,
jetzt, sieht man auch.
Ja, so ungefähr 17 Kilo zugenommen in einer Woche.
Was war das Ekligste, was du gegessen hast?
Ach, diese sahnigen Tortenstücke und so, wo man auch sofort dann Bauchschmerzen bekommt, wenn man die isst. Eigentlich reicht es, die anzugucken, aber natürlich durchgezogen. Einfach mal 7, 8 Tage gar nichts, auf nichts geachtet, keinen Sport gemacht und voll gemüllt. Aber dafür war die Birne befreit.
Während ich hier mal locht habe, wie ein ehemaliger Kollege gesagt hätte, nordkoreanischen Wäscherei.
Du hast hier die Finger wund gepruckelt und Gespräche geführt hast du. Einige. Hier mal irgendwie zumindest mal nach einer Minute knapp 50 hier den Schwung zu finden. Du hast mit bestimmten Trainern gesprochen, mit einigen. Teaser vorweg, es war nicht Jens Hertel?
Ja, leider nicht.
Aber zum Beispiel, fangen wir doch mal mit einem Freund an, der bei Eintracht Trainer war, bevor es Studio Blau-Gelb überhaupt gab. Den hätten wir eigentlich auch mal gerne hier sitzen hätten können gehabt, um das mal mit möglichst vielen Hilfsverben zu lösen, dieses sprachliche Problem. Michael Schiele, ja. Was sagt er?
Ja, erstmal guter Mann.
Ja.
Also das einfach offener Typ, mit dem kann man halt auch irgendwie außer der Reihe quatschen. Ich werde dir nicht alles erzählen, worüber wir so gesprochen haben, aber solider Typ, hat jetzt wieder einen Job in Würzburg, an alter Wirkungsstätte. Was ich super spannend fand, wir haben natürlich auch darüber gesprochen, dass er fast 3 Jahre ohne Trainerjob war. Und da kann er mir irgendwann vielleicht auch mal die Düse gehen, dass man sagt, okay, jetzt da wieder reinzukommen, ne, das ist ein schnelllebiges Geschäft, da kommen auch zügig neue Leute dazu. Dann gibt's sowieso die Altewigen, die halt permanent die Jobs abgrasen, wenn da mal wieder einer frei wird. Und er war da aber super relaxed mit, hat er gesagt, so, ne, er sagte, gesorgt hat er sich da nicht, aber eben auch, weil hin und wieder mal jemand angerufen hat. Und so die ein oder anderen Gespräche mal gab, wo dann entweder es für ihn nicht gepasst hat oder es für den Club dann nicht gepasst hat, hat er auch eben ganz, ganz ehrlich gesagt. Und jetzt ist er wieder in Würzburg mit Aufstiegsperspektive. Er sagte, sonst hätte er das auch nicht gemacht, dann wäre er nicht in die Regionalliga gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich drücke dem Mann die Daumen, dass das gelingt.
Er konnte natürlich 2 dieser 3 Jahre so entspannt auch deshalb verbringen.
Das wäre jetzt der nächste Punkt,
weil er 2 von 3 Jahren noch bezahlt wurde.
Finanziell war es jetzt nicht das Riesenproblem, weil er bei Eintracht noch auf der Gehaltsliste stand.
Und zwar volle Möhre.
Und zwar volles Brett, weil ich glaube zwischen seiner Vertragsverlängerung und der Freistellung lagen, ich hatte das mir ausgerechnet, ich glaube nicht mal 5 Monate, wenn ich mich nicht irre. Also da die Kohle kam halt trotzdem rein. Nichtsdestotrotz musste er dann auch überlegen, was ist danach, ne? Und als Trainer musste er dann irgendwie auch ein bisschen auf dem Schirm bleiben. War ja ganz relaxed mit. Aber ja, ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass er jetzt 2 Jahre im Zelt gelebt hat.
Nee, und also, ist ja auch Familienmensch, und für jemanden, der im Fußball beschäftigt ist, ist das ja auch eine Chance, ja, so etwas genau für die persönliche Weiterentwicklung zu nutzen, um dort eben auch mit den Kindern, mit der Familie zusammenzureifen, eine Zeit, die man sonst nicht so hat. Machen ja auch die wenigsten, weil sie eben, glaube ich, Angst haben davor, in diesem Geschäft nicht mehr wieder auf die Füße zu kommen. Aber jetzt ist das passiert. Also ich freue mich auch für ihn.
Ja.
Guter Typ. Hat er denn irgendwie erzählt, warum es jetzt hier in Braunschweig so richtig zu Ende gegangen ist?
Naja, er hat gesagt, also erstmal hat er die Zeit gelobt und hat gesagt, was es für eine coole Zeit war. Warum es dann zu Ende gegangen ist, hat er gesagt, das war für ihn damals überraschend und komisch. Und so richtig nachhaltig erklären konnte es ihm wohl auch niemand, warum das damals dann zu dieser Trennung gekommen ist, weil sie alles erreicht haben, was sie erreichen sollten. Sie sind teilweise sogar schneller als geplant. Sie sind zügig aufgestiegen, haben die Klasse gehalten, haben dieses Wahnsinnsspiel gegen Hertha im Pokal hier abgefeiert. Das heißt, was so die, ich sage mal, die reinen Boxen angeht, die man so checken muss, war eigentlich alles erreicht, was erreicht werden sollte. Als Verein kann man dann natürlich immer noch mit der spielerischen Entwicklung und so weiter argumentieren. Man muss natürlich sagen, dass danach dann es erstmal nicht so wirklich besser geworden ist, ne?
Erstmal nicht.
Was?
Erstmal nicht. Aber ja klar, trotzdem ist ja das auch, solche Dinge sind ja nicht abgeschlossen, nur weil sie irgendwann mal passiert sind, sondern es hat ja Folgen gehabt, dass diese Verträge, dass dieser Vertrag von Michael Schiele, dass er freigestellt wurde und dass dann Jens Hertel eingestellt wurde, der auch freigestellt wurde. Und da wurde ja über Monate und Jahre hinweg Kapital gebunden, das an anderer Stelle geholfen hätte, diese Mannschaft zu verstärken, dass sie vielleicht jetzt nicht oder jetzt schon ein Stück weiter gewesen wäre, weil einfach Kapital nicht zur Verfügung stand, das weggebrochen war.
Und sportlich durch
strategische Fehlentscheidungen.
Sportlich wurde es erst danach etwas besser, als dann Daniel Scherning kam.
Ja, genau.
So, ja.
Der war dann ja wiederum auch noch auf der Payroll hinzu, sodass du da auch wieder am Spielerkader etwas verzichten musstest. So, von daher, dann waren auch Co-Trainer dabei, die auch noch mitbezahlt werden mussten. Also, das waren unfassbare Fehlentscheidungen, die dort getroffen wurden, die auch noch immer in die Gegenwart strahlen, auch auf so eine Kaderzusammenstellung der Gegenwart strahlen. Deswegen ist auch so eine Personalie von Michael Schiele heutzutage noch nicht irrelevant in Braunschweig, sondern sie hat auch immer noch damit zu tun, warum es gerade so ist, wie es ist.
Absolut.
Aber mit Schieles Nachfolger, wenn ich richtig gezählt habe. Lars Kornetka hast du auch gesprochen. Ja, ausführlichst.
Ausführlichst.
Mal kennengelernt, den Mann.
Ja, ja.
Und also was sagst du?
Zu Schiele erst noch mal kurz. Er hat das übrigens auch so betont, wie du gesagt hast, ne, dass er mal Familienvater sein konnte. Er hat sich Fußballspiele angeguckt, konnte sich im Stadion auch mal eine Bratwurst reinziehen. Das hat natürlich dann auch.
Aber der ist so klein, für den reichen diese Mini-Nürnberger.
Den konntest du dir jetzt nicht verkneifen.
Konnte ich nicht.
Konntest du nicht verkneifen. Gut, der berühmte Hartmann zu viel. Lars Kornetka, ja, genau. Auch ein sehr ausführliches Gespräch geführt. Mit Max Marie hatte ich auch gesprochen. Das haben einige vielleicht hoffentlich gesehen. Der hat sich wirklich viel Zeit genommen für unser Gespräch. Und das war dementsprechend ausführlich und auch erkenntnisreich. Also was ich bei ihm. Man soll immer nicht zu früh loben und wir müssen es erstmal abwarten, da kommen wir später noch drauf, wie sich das jetzt im Saisonfinish alles ergibt, aber dass sich spielerisch in den ersten zwei Partien unter ihm etwas verändert hat, das war ja schon sichtbar. Und was ich beeindruckend finde an ihm oder was mir gut gefallen hat, ist, dass was er erzählt, wirkt alles durchdacht und strukturiert und es hat irgendwie Hand und Fuß. Also wenn der dir etwas erklärt über Fußball oder worüber auch immer, wir haben natürlich auch über seine Zeit, sein Kennenlernen mit Ralf Rangnick gesprochen und diverse andere Dinge. Ich habe ihn gefragt, ob er sich eher als Werner Lorand oder eher als Jupp Heynckes-Typ an der Seitenlinie betrachtet. Aber was er erzählt, das wirkt einfach alles sinnvoll. Sagen wir es mal so. Also der erklärt dir was und du denkst, okay, das kann ich nachvollziehen. Das hatten wir nach den Spielen auch. Zum Beispiel nach dem Hannover-Spiel haben wir mit ihm gesprochen, haben ihn auch nach so ein paar Auswechslungen gefragt, ne? Und wo wir uns gewundert haben, dass er sich dafür entschieden hat. Und der sagt dann nicht, dass das alles richtig ist, aber er kann dir das vernünftig erklären und es ergibt Sinn einfach. So. Und das finde ich beeindruckend. Hat auch erklärt, warum er zum Beispiel kein Fan der Dreierkette ist. Relativ simpel, ne? Weil er erstmal der Meinung ist, und das war auch einer der Punkte, mit dem er dann vermutlich Benny Cassidy überzeugt hat, ihn anzuheuern, dass er der Meinung ist, dass die Truppe gut genug ist, um auch Fußball zu spielen, um mehr Ballbesitz zu haben, um proaktiver zu sein. Und er sagte, deshalb sei er auch kein Fan der Dreierkette, weil er natürlich dann weniger Beine vorne hat, wo die Post abgeht, was ich interessant finde, weil sein Vorgänger ja auch hin und wieder mal betont hat, dass es mit dem Kader sei schwierig, eine Viererkette zu spielen. wo wir uns ja auch hin und wieder gefragt haben, ob das wirklich so ist. Ich meine, wir sind jetzt keine Fußballlehrer, ne?
Ja, aber das war ja vorher bei Daniel Scherning ähnlich. Der hat ja auch auf diese Dreierkette hart gesetzt, einfach um diese Stabilität in der Defensive zu herzustellen. Aber
wobei die Frage ist, ob du sie wirklich hattest, diese Stabilität.
Ja, genau.
Ne? Weil also, gerade bei den Hereingaben hat eben außen dann häufig einer gefehlt. Aber gut, das geht jetzt vielleicht auch zu weit.
Genau, aber diese Viererkette war ja praktisch auf einem Trainerindex hier über Jahre. Also das haben ja viele, nicht nur Heiner Backhaus, auch wenn der jetzt natürlich sozusagen das Gegenbeispiel von Lars Konnetka ist, aber das hat ja auch davor schon nicht in der Viererkette, wurde ja nicht ausprobiert. Und deswegen war ich auch echt froh, dass er es mal gemacht hat in seinem ersten Spiel. Und ich fand es auch gegen Hannover wirklich gut. So die ersten 15, 20 Minuten war Hannover, fand ich klar besser. Aber danach hatte Eintracht echt das Tempo bestimmt, sehr guten Fußball gespielt und hätte mindestens mal ein 1-1 verdient gehabt. Schade, dass dann so eine blödsinnige Halbstandardsituation für das einzige Tor sorgt. Aber hinten raus brauchen die sich echt nicht viel, nicht zu schämen für den Auftritt. Und da hatten wir schon ganz andere Derby-Auftritte in Hannover.
Auf jeden Fall. Und das, was du gerade sagst, haben auch im Grunde alle betont. Also alle Spieler, mit denen man spricht, sagen, ja, Systemumstellung ist bei uns jetzt ein großer Faktor, dass die Grundordnung eine andere ist. Und dass sie eben da die ersten 10 Minuten mussten sie überstehen. Das haben wir natürlich, wir haben auch oben gesessen und dachten, oh, das geht aber gut los. Und dann haben sie sich gefangen und waren halt super im Spiel. Und dann hast du zwei Mannschaften auf Augenhöhe gehabt.
Ja, das sind ja auch, das sind ja Profis. So, für die ist das ja Handwerk, dann zwischen einer Dreier- und einer Viererkette zu wechseln. Ja. Ich glaube, da wird auch ein bisschen zu viel hineininterpretiert, auch von Trainerseite ab und an, was die Spieler zu leisten imstande sind. Weil für die ist es ja wirklich Handwerk. Das ist ja nicht so, dass sie dann nur noch mit dem linken Fuß statt mit dem rechten spielen müssen oder ganz andere Abläufe dann auf einmal haben, sondern es ist einfach eine veränderte Grundstruktur, die so ein Fußballprofi auch in der zweiten Liga einfach drin haben muss und die er in seiner Karriere vor der Zeit bei Eintracht sicherlich auch schon 100.000 Mal gespielt hat oder trainiert hat. Also ich glaube, dass das nicht so ein Riesenthema ist, wo man sagen muss, okay, das Einzige, was dieser Mannschaft Halt gibt, ist eine Dreierkette. Ich glaube, das hat sich auch mittlerweile entzaubert oder entwahrheitet.
Ja, war ja von vornherein etwas kritisch beäugt worden und auch zu Recht diese Aussage, ob die denn so zutreffend ist. Ja, auf jeden Fall war ein gutes Gespräch. Es ist natürlich eine große Frage, die so über allem schwebt, da haben wir natürlich auch drüber gesprochen, ist, wie soll das jetzt im kommenden Sommer laufen, wenn Österreich bei der WM ist und Eintracht dann hier aber den neuen Kader zusammenbaut, wo ein Trainer ja auch involviert ist normalerweise. Beziehungsweise die Vorbereitung plant und auch schon damit beginnt. Das wird mit Sicherheit eine Herausforderung sein, mit einem Trainer, der dann eben mit der österreichischen Nationalmannschaft als Co-Trainer bei einer WM unterwegs ist. Und der fliegt da ja nicht zum ersten Punktspiel hin, sondern der wird auch ein bisschen früher da sein. Dann ist die Frage, wie lange bleiben die im Turnier? Und das ist jetzt eben eine Planungssache. Also ich habe ihn auch aufs Trainingslager angesprochen, dass er da ja sicherlich fehlen wird. Da sagt er, na, es kommt drauf an, wann wir das machen. Wir sind jetzt schon dabei, das alles zu strukturieren und die ersten Pläne festzuzurren. Ich bin gespannt, wie das aussehen soll. Ich habe da, ich will nicht sagen Zweifel, aber da muss schon eine kreative Lösung her, um dann gerade in diesen entscheidenden Situationen auch nicht auf den Cheftrainer verzichten zu müssen. Und da bin ich gespannt, was uns präsentiert wird. Auf jeden Fall laufen die Planungen. Jetzt ganz konkret ist er da noch nicht geworden, kann er wahrscheinlich auch noch nicht. Da dürfen wir uns drauf freuen, was uns da oder was sich da für eine Lösung erdacht wird.
Also ich kann das ja auch zu 100% nachvollziehen, was er sagt, dass er sagt, Dinge, die ich anpacke, will ich auch zu Ende bringen und auch mit vollem Fokus zu Ende bringen, was ja wieder dafür sprechen würde, dass wenn er bei der österreichischen Nationalmannschaft ist, dann nicht viel Raum für Eintracht Braunschweig ist. Also auch nicht zum Telefonieren, zum Planen, vielleicht bricht er sich dann mal eine Stunde, anderthalb jeden Tag raus oder er verlängert seine Tage um ein paar Stunden, weiß ich auch nicht. Zeitverschiebung kommt noch dazu. Benny Kessler hat uns erzählt, wie schwierig das ist, auch in solchen Konstellationen zu arbeiten und Geschäfte zu machen. Also unterschätzen sollte man das Thema auf gar keinen Fall. Aber der Hut, unter den Lars Konnetka im Sommer seine Sachen kriegen will, der muss ziemlich groß sein.
Ja, das muss
ein Texaner Hut.
Üppiger Zylinder.
Zylinder oder
mit so einer
Sombrero-mäßig.
So einer breiten Krempe,
wie heißt das? Ich glaube Krempe.
Krempe. Ja. Das ist nicht so mein Ding.
Auf jeden Fall.
Im Hut-Game bin ich nicht so weit vorn.
Auf jeden Fall, steht da für Eintracht eine extreme Situation an und man kann ja das Szenario Abstieg noch nicht ausschließen.
Nee, klar, das ist sowieso
Ich meine, der Trainer hat einen ligaunabhängigen Vertrag. Gehen wir mal davon aus, er würde auch in der dritten Liga bleiben. Aber mal 70-80% der Mannschaft wahrscheinlich eher nicht. Und dann musst du einen Kader zusammenstellen und dein Trainer ist nicht da.
Ja.
Und selbst auch wenn die Eintracht die Klasse hält, toi, 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 drücken wir die Daumen, hoffen wir natürlich, wird es ja auch viele schwierigere Veränderungen wieder geben, wie jeden Sommer. Und eigentlich willst du da ja einen kurzen Dienstweg haben und kurz anklingeln und sagen, hier, ist okay, das geht auch um Schnelligkeit, Spieler zu bekommen. Vielleicht überhöhen wir das Thema auch und vieles ist schon so weit in Pipelines, dass am Ende nur noch ein kurzer Daumen hoch, Daumen runter bei WhatsApp reicht. Vielleicht aber auch nicht.
Abstimmung, eine WhatsApp-Abstimmung.
Genau, so WhatsApp-Abstimmungen sind eh cool. Vielleicht aber auch nicht. Und das fällt Eintracht noch vor die Füße. Aber ich denke mal, es war eine Bedingung, sonst hätten sie Lars Cornett gar nicht bekommen.
So ist es. Mit Sicherheit, du hast es gerade schon erwähnt, er hat selber gesagt, was er überhaupt nicht leiden kann, ist, Dinge nicht zu Ende zu bringen und andere im Stich zu lassen. Deshalb konnte er diese Aufgabe oder wollte diese Aufgabe da in Österreich jetzt nicht sausen lassen, weil er natürlich den kompletten Weg bis dorthin mit bestritten hat. Hat Eintracht gleichzeitig signalisiert, dass er gerne kommen würde, aber eben, das ist Voraussetzung, dass das weitergehen kann. Und du hast natürlich völlig recht. Also was uns da erwarten wird, das kann man im Moment noch nicht abschätzen. Du kannst das natürlich vorbereiten, da sind sie dabei, so gut es geht. Ich weiß nicht, so ein, zwei Mannschaftsteile sollten ja auch im Normalfall stehen. Also die in der Innenverteidigung sollte man ganz gut aufgestellt sein, wenn sich da nicht irgendwas ergibt, aber das weiß man auch nie.
Im Tor. Wir haben auch im Winter gedacht.
Ne, da wollte ich gerade drauf hinaus. Wir haben im Winter auch gedacht, so viel wird nicht passieren und dann flattert irgendwie doch ein Angebot ein für den einen oder anderen. Also da gibt's ganz, ganz viele Variablen. Er ist natürlich dort mit Österreich jetzt nicht der Cheftrainer. Das heißt, er ist vermutlich nicht so stark eingebunden wie jetzt ein Ralf Rangnick und hat dann vielleicht mal Zeit hier und da für einen Videocall. Aber wie du beschrieben hast, da gibt es eine Menge Hürden, die da zu nehmen sind. Und da dürfen wir mal gespannt sein, wie sich das am Ende ergibt.
Glaubst du, dass Eintracht jetzt österreichische Fußballer hierher bekommt? Mhm. Einfacher, weil Lars Konnetka da natürlich beste Kontakte hat?
Nein.
Hoffen wir es mal, oder was?
Nee, also, nein.
Mit Österreich naja, die auch nicht so betreut, gute Erfahrungen gemacht haben. Liebe Grüße an Tino Casale.
Die österreichischen Spieler, mit denen er sich da primär beschäftigt, da würde ich den einen oder anderen gerne hier sehen. Aber
ab Kaderplatz 25 bis 40. So, da, die hat er ja auch.
Die hat er auch auf dem Schirm,
ja. So, das stimmt. Da sind ja nicht nur die Top 11 hier, Alaba und Co.
Top 11.
Ja,
also, egal.
Sava Schlager und Co., sondern dann eben irgendwie Leute, die vielleicht noch einen Entwicklungssprung zwischen U19 und U21 brauchen und für die also eine zweite Bundesligamannschaft vielleicht auch
ein interessantes. Auf dem Schirm hat er davon sicherlich den einen oder anderen, ja.
Müssen wir mal gucken, wer da so ist, ja,
ne? Mal nachgucken. Mal in dieses Internet uns einwählen.
Das, aber nur, wenn Lars nicht wieder telefoniert.
Ja, geht nicht dann.
geht nicht. Das ist ein toll, Witz aus den 90ern, sorry. Den versteht nicht mehr jeder hier. Eintracht spielt jetzt eine Weltmeisterschaft, eine klassische. 7 Spiele stehen noch auf der Uhr, 7 Spiele sind es eigentlich bei einer klassischen Weltmeisterschaft, um den Titel zu gewinnen. 3 Vorrunde, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und irgendwie ist die Situation in der Liga ja wirklich abgefahren, ne? Dass du zwischen Platz 18 und Platz 12 3 Punkte hast, also wirklich noch nichts, auch nur im Ansatz vorentschieden ist. Du hast auf einmal formstarke Mannschaften drin, wie Dynamo Dresden oder Greuther Fürth. Also Magdeburg hängt da unten mit drin, die eigentlich zu gut sind dafür, hauen den Geschäftsführer raus jetzt. Preußen Münster stellt mit Alois Schwarz einen Trainer ein, den wir aus der Relegation noch kennen. Ne? Der hat doch Saarbrücken praktisch zu zwei in Braunschweig noch geführt im Relegationsrückspiel. Aber das wäre ja auch eine Option für Eintracht gewesen. Ich denke, der war auf dem Markt. Ich denke, auch da wird es zumindest mal Kontakte auf Beraterebene gegeben haben, die gesagt haben, ja, der Alois, der würde auch Eintracht machen. Würdet ihr den denn haben wollen? Und ich bin ehrlicherweise froh, dass die Wahl dann auf Lars Cornetka gefallen ist.
Ich auch. Ich finde den nochmal, das ist wieder mal mit Risiko verbunden. Wir haben das gerade durchgekaut. Wir haben es vorher auch schon mal durchgekaut. Aber ich finde es trotzdem gut, jetzt nicht einen dieser, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Altewigen hier zu platzieren, der schon 798 verschiedene Trainerstühle mit seinem Hintern geküsst hat. sondern mal jemanden zu holen, der vielleicht einen anderen Blick auf die Dinge hat, der einen anderen Ansatz fährt, der eine andere Art hat, auch der unbeschrieben ist und andere Impulse reinbringt. Mhm. Und ich meine, der Kontakt bestand ja schon länger, ne, zu Lars Konnetka. Also es ist nicht so, dass die sich vor 4 Wochen erst kennengelernt haben, sondern Benny Kessel und er hatten sich im vergangenen Sommer schon mal ausgetauscht und so erste Verbindungen geknüpft. Und der wird schon sein Konzept vernünftig dargelegt haben. Und ich finde das gut, mal so eine frische Persönlichkeit in so eine Aufgabe zu schmeißen. Mhm. Und nicht jemanden, der irgendwie, für den das irgendwie, wie sage ich das, der dann seinen Plan XYZ aus der Schublade holt und versucht, den hier reinzupressen, sondern jemand, der von außerhalb kommt und einfach einen anderen Blick auf die Dinge hat. Und es ist ja nicht so, dass der vorher in der Kreisliga unterwegs war. Der hat viele, viele Jahre auch in großen Clubs verbracht, konnte sich da Sachen anschauen. Er hat mir übrigens gesagt, abschauen ist das falsche Wort, weil jeder muss irgendwie natürlich seinen eigenen Weg gehen und seine eigenen Ideen implementieren. Man kann sich höchstens Impulse holen. Mhm. Und hat wirklich mit auch von großen Trainern, ich will nicht sagen gelernt, aber mit ihnen zusammengearbeitet und andere Strukturen kennengelernt. Also das ist jetzt kein Dorfsportplatz Haiopai. Und ich finde daher die Idee erstmal gut. Trotzdem bleiben die Risiken.
Klar. Ich glaube auch als Spieler findest du sowas mittlerweile besser.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja.
Wenn da jemand kommt, von dem du eigentlich noch nicht so richtig hörst, weil die Fußballszene an sich, die Profiszene, die sind ja auch untereinander vernetzt wie sonst was. Und wenn da so ein, sagen wir jetzt einfach mal, nenne jetzt nur einen Namen, damit es aber so beispielhaft, so ein Gramotzes irgendwo hinkommt, dann kriegen ja 15 Spieler schon Nachrichten von Spielern, die schon unter Gramotzes mal gearbeitet haben und gesagt haben, viel Spaß mit dem oder da kannst du dich auf was freuen oder da kannst du dich halt nicht drauf freuen. Und ich glaube, bei Konnetka, da sind dann die Nachrichten eher so, ohui, viel Spaß, erzähl mal, wie der so ist, die ersten nach 2, 3, 4 Wochen oder so. Und das ist auch viel aufregender auch, wenn diese Offenheit dann noch mit Inhalt gepaart ist und man nach 2, 3 Trainingseinheiten als Spieler auch schon merkt, okay, das hat Sinn und Verstand, was der Typ macht und es hat Effekt auf dem Platz. Das ist ja eine ideale Konstellation, um da erstmal einen vernünftigen Nährboden hinzubauen, dass da noch Siege, Punkte und so alles noch weiter folgen müssen, dass das dazugehört in so eine Beziehung, ist ja klar. Aber ich finde es auch als ja so erfrischenden Impuls eigentlich besser. Und so einer, auch hier nur beispielhaft genannt, nicht, ich kenne ihn nicht persönlich, aber so einer wie Alois Schwarz hätte hier auch auftauchen können. So ja. Einer wie beispielhaft, ne? Wie gesagt, ich kenne ihn nicht.
Naja, ich meine, wir wissen ja, welche Namen dann da auch so durch die Kommentarspalten geistern immer sofort, wenn es eine Trainerdiskussion ist. Und du hast das, was du gerade angeschnitten hast, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass er sehr, 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 sehr viel Wert auf Didaktik legt und wie er die Sachen rüberbringt. Auch das hat er mir in dem Gespräch erzählt. Er meinte, ich habe ihn gefragt, er war selber nie Profi. So, ist es schwieriger, dann an Profispieler etwas zu vermitteln, beziehungsweise auch den Respekt in Anführungszeichen von denen zu bekommen, weil man selber diese Sachen noch nie erlebt hat als Spieler. Und da sagt er, naja, klar habe ich diese Emotionen auf dem Platz als Profispieler, das kenne ich nicht. Aber ansonsten stehe ich anderen Profitrainern, glaube ich, in nichts nach. Es kommt vor allem darauf an, wie ich die Dinge den Leuten vermittle. Mhm. Und die Leute in der österreichischen Nationalmannschaft, die teilweise bei Weltklasse-Clubs spielen, die hören mir trotzdem zu. Ja. Weil das für sie Sinn ergibt, was ich ihnen erzähle. Und ich es ihnen auf eine bestimmte Art und Weise vermittle und ihnen gleich einen Weg aufzeige, warum wir das machen. Und warum das besser wird. Dadurch, wenn wir das so machen. Und wenn das funktioniert, ist das ein sehr guter Ansatz, meine ich, als wie gesagt, dem Club dann von irgendeinem 100 Jahre Trainer wieder das Konzept überzustülpen, der da reinkommt, reingebrettert kommt und einfach seinen Schuh durchzieht.
Ja, also wir werden in 6, 7 Wochen wissen, ob das Ganze aufgegangen ist, ob dieses Risiko belohnt wurde oder nicht.
Man darf natürlich sich nicht zu früh freuen und zu früh loben, aber die Idee finde ich erstmal nicht verkehrt.
Ja, also jetzt sind 7 Spiele. Eigentlich hast du 7 Endspiele. Wie bei einer Weltmeisterschaft darfst du auch nicht viel verlieren, darfst du auch nicht viel liegen lassen, darfst du keine Schwächen zeigen. Jetzt hast du 7-mal Vollgas und los geht's mit Nürnberg am Sonntag. Was meinst du?
Sind wir schon beim Tippen?
Nö, nur so Richtung Spiel.
Also die Heimspiele, das sind jetzt noch 7 Spiele, hast du gesagt. 3 davon sind zu Hause. Ich meine, sie haben auch auswärts schon Punkte geholt in dieser Saison. So ist es jetzt nicht. Haben auch schon zumindest ein paar Spiele auswärts gewinnen können. Aber natürlich haben Heimspiele in so einer Phase immer noch mal einen gehobeneren Wert. Und ich denke, dass du von deinen 3 Heimspielen, die du jetzt noch hast, auf jeden Fall 2 gewinnen musst.
Nürnberg, Hertha und Dynamo.
Dresden.
Musst du 7 Punkte holen.
Ja, genau. Das würde ich auch. Ich meine, klar, kannst du auch verlieren und dafür gewinnst du alle Auswärtsspiele, ist auch in Ordnung. Aber ich denke auch, 7 Punkte solltest du da im Idealfall holen, wenn es gut läuft. Und ich glaube, Nürnberg kommt jetzt ganz gelegen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Truppe, die kannst du knacken zu Hause, gerade mit dem Fußball, den du jetzt spielst, oder den du in den ersten 2 Spielen unter Konnetka gespielt hast. Ich meine, muss man auch erstmal gucken, die anderen stellen sich da jetzt irgendwann auch drauf ein, dass es jetzt anders läuft bei der Eintracht. Ich bin da ehrlich gesagt relativ guter Dinge aktuell. Hätte ich nicht sagen dürfen jetzt wahrscheinlich, ne?
Zu positiv, ja. Klar, Nürnberg eine abgebrühte Truppe, also sehr jung, aber trotzdem etabliert in der Liga, ist in der Tabelle irgendwo.
Ja, die haben aber halt auch ein paar Vollstrecker.
Ja.
Ne? Das ist halt so, dass ich mal im Hinspiel war ich ja da. Da ist das auch wieder deutlich geworden und die vergangenen Jahre auch. Also die haben halt ein paar Leute dabei, die können dir so ein Spiel im Alleingang gewinnen.
Ja. Ja, ich finde die auch. Aber trotzdem musst du sie zu Hause eigentlich schlagen.
Genau.
Da geht nicht viel drumrum.
Und ich habe auch keinen Zweifel daran, dass das Eintracht irgendwie nicht gut genug ist dafür oder so. Also das ist alle, ohne dass es ein Wunder braucht, ist das im Bereich des Möglichen, Gottes Willen.
Und da ist am Ostersonntag.
Super.
Aber wenn wir mit deinen 7 Punkten aus den 3 Heimspielen rechnen, dann haben wir 36 jetzt auf die 29 drauf, die im Tableau stehen. Braucht es aus 4 Auswärtsspielen noch 4 bis 6 Punkte, wa? Dann ist das Ding aber mal sicher, also der Klassenerhalt.
Ja.
Auswärts noch Bochum, Kiel,
Lautern,
Schalke. Na.
Huiuiui. Schön. Es kommt ja immer drauf an, wie sich die anderen anstellen und so.
Klar.
Ne? Das ist ja klar. Also ich meine,
aber schöne Spiele.
Wir hatten ja auch schon mal eine Saison, da haben dann 39 Punkte nur für Platz 17 gereicht.
Ja.
Also, es wird eine sogenannte Crunch-Time, wie der Amerikaner sagen würde.
Aber 7 zu Hause, 4 auswärts, dann sollte es klappen, oder? Oder machen wir 7 zu Hause, 6 auswärts? Dann bist du bei 13, dann bist du bei, jetzt habe ich schon wieder vergessen, 29 bis 42. Haben wir doch gut gerechnet.
Wow.
Wenn das am Ende aufgeht, unsere Rechnung, das wäre doch super. Dann hätten wir die Eintracht-WM durchgerechnet. Muss doch passen. Aber sage mal, Endspurt, es war auch ein Testspiel in Bielefeld. Lino Tempelmann war noch nicht auf dem Platz. Wie siehst du ihn?
Ja, gar nicht.
Die Perspektive.
Ich habe ihn bis jetzt noch gar nicht gesehen.
Ja, stimmt.
Ja, es ist... Ich meine, es ist ja richtig, dass man ihn langsam aufbaut und man muss auch immer aufpassen, dass man nicht zu früh zu viel Hoffnung schürt. Es hieß dann immer, er ist jetzt wieder im Braunschweig, die Intensität wird gesteigert, er ist jetzt wieder mit auf dem Platz und so weiter. Und nach der Länderspielpause könnte man vielleicht mal gucken. Dadurch, dass er dieses Testspiel jetzt nicht mitgemacht hat, könnte ich mir vorstellen, dass es noch mal 1-2 Wochen dauert.
Mhm.
Ja. Wer weiß, vielleicht überraschen sie uns auch.
Wäre gegen Nürnberg natürlich eine schöne Geschichte. Ich glaube, es war in der Hinrunde sein letztes Spiel. Danach wurde er operiert, meine ich, nach dem 1-2 in Nürnberg. Da hat er noch mal eine Halbzeit gespielt. Danach war es vorbei mit dem Knie. Wir drücken da auf jeden Fall die Daumen, dass das noch mal aufgeht. Zumindest immer noch 5, 6, 7 Möglichkeiten hat er noch. Vielleicht reicht es ja schon mal für einen Kaderplatz, für 5 Minuten und dann leicht steigern und hinten raus im Finale gegen Schalke als Ex-Schalker. Schön den Klassenerhalt eintüten. Das sind doch die Geschichten.
Du schreibst hier wieder das Drehbuch, ey. Wen würdest du aktuell, wenn angenommen ein fitter Lino Tempelmann, wen würdest du aktuell opfern dann in der Startelf?
Boah, ganz schwer zu sagen.
Das ist gar nicht so einfach.
Nee, ganz schwer zu sagen. Schwer. Müsste ich mir nochmal aufschreiben. Aber wenn es im 4-2-3-1 ist, würde ich Tempelmann auf die 10 setzen. Mhm. Und da wäre es ja dann jetzt Robin Häuser.
Ich frage, ob man den dann woanders hinsetzt.
Ja. Halt rausnehmen würde ich den aktuell ja nicht.
Nee, ich auch nicht. Aber ist ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen, dass es nicht so wie aus der Pistole geschossen kommt, oder?
Ja, an der Doppel-6 würde ich nichts rühren. Flick Marie. Marie auch guter Auftritt letzte Woche hier. Hat uns würdig vertreten, kann auch gerne anfangen, Artikel zu schreiben und Co. Das dürfte ihm auch leicht fallen.
Und das, was wir hier machen, kann ja jeder.
Das kann wirklich
jeder. Das kann wirklich jeder.
Also, ja, doch schon. Und dann hast du eigentlich auf den Flügelpositionen, ich würde jetzt auch Mijatovic vorne nicht rausnehmen. Den fand ich in Hannover gut. Ich habe ihn erstmal so richtig sprinten sehen.
Ja, und ich habe auch erstmals gesehen, dass er aufs Tor schießt.
Ja, genau. Ja. Das hat auch gedauert. Aber der dürfte jetzt auch noch mal ein Stück fitter sein. Ich fand, Dranos hat es nicht verkehrt gemacht, aber wäre wahrscheinlich der erste, den ich aus der Startelf von Hannover opfern würde. Aber ich habe jetzt auch keinen Klemmer damit, wenn er gegen Nürnberg wieder in der Startelf steht, weil ich fand ihn in Hannover okay. Ich fand dann auch den Rest okay. Ich fand Yadimchi, als er reinkam, fand ich ganz eigenartig hinten raus. Dass er einfach nur mal jemanden umgerammt hat, der war wahrscheinlich richtig pisst, dass er dort nicht länger spielen durfte als diese Nachspielzeit.
Möglich.
Also das fand ich erstaunlich. Und jetzt schauen wir auf Nürnberg. Glaubst du, es wird viel passieren personell?
Wie meinst du das?
Dass Lars Konetka viel umbaut? Ich meine, Lukas Frenkert dürfte wieder dabei sein.
Ja, das ist halt die
entscheidende. Patrick Nkor ist wieder dabei.
Das ist halt die interessante Frage, ne? Also dass jetzt von denen vorher in der Dreierkette waren mit Elas, Frenkert und Chor drei Leute gesetzt. Davon waren jetzt zwei raus. Es gibt einen Platz weniger und der Vertreter hat das jetzt nicht so verkehrt gemacht.
Ja.
Mit Andi Hoti. Also.
Auch dich darf ich da nochmal korrigieren. Hoti. Er heißt Hoti.
Hoti, ja. Entschuldige bitte.
Hoti ist unser Kollege.
Ja. Den mag ich so gerne.
Ja, den mögen wir alle gerne.
Und das wird eine interessante Entscheidung. Ich glaube, dass doch Andi Hoti und Ele im Moment einen kleinen Vorteil vielleicht haben, weil er die schon im Spielbetrieb gesehen hat und die ersten beiden Spiele schon mitgemacht haben unter Konetka, also die haben vielleicht einen kleinen Vorteil.
Andererseits, wenn er komplett fit ist, kann ich mir so eine Startelf ohne Lukas Frenkert nicht vorstellen.
Ist so, das denke ich eigentlich auch.
Dann wäre vielleicht da eher Hoti derjenige, der weichen müsste.
Ja.
Aber wir reden ja auf einmal hier über Luxusprobleme.
Ja, komisch, ne?
Auf einmal.
Aber ja, du hast recht. Also ein fitter Lukas Frenkert ist schwer, auf den zu verzichten. Das ist richtig. Ist die Frage, wie fit er jetzt ist nach dieser Geschichte.
Genau. Ja. Gut, das bringen wir alles nochmal in Erfahrung und gucken uns das am Sonntag an. Jetzt aber, was willst du denn tippen?
2-0. Mijatovic Doppelpack.
Das ist eine abgebrühte. Ja, stark.
Ein Tor davon, ich gehe jetzt ganz weit. Ich lehne mich jetzt richtig weit aus dem Fenster,
nachdem
ich
vor ein paar Wochen
einmal richtig getippt habe. Einer davon, ich habe den ja schon im Training auch schießen sehen und der kann ja echt einen Ochsentod schießen, der Typ. Einen davon sieht der Torwart erst, wenn er wieder rauskommt. Oh Gott, das ist viel zu viel, was ich hier erzähle.
Das ist ein bisschen zu detailliert.
Ja, es ist viel zu viel.
Aber
wir verlieren wahrscheinlich
0-4. Hauptsache es wird nicht wieder so wie am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison, als es 0-4 zur Pause stand, glaube ich. Das war nicht so schön. Ich glaube aber auch, dass Eintracht gewinnt. Ich glaube auch, dass die zu null bleiben. Aber weil es Eintracht immer zittern ist, wird es ein 1-0. Und damit könnte ich aber sehr gut leben.
Das könnten wir alle.
Gut, dann sprechen wir am Dienstag nach Ostern wieder, damit die Leute schon mal wissen, dass wir Ostermontag hier nicht aufnehmen. Am Dienstag sind wir wieder hier am Start. Tschüss.